Heute geht es also noch einmal um den ersten Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. In der Bibel gibt es manche Bilder und Beispiele, die uns den Stand und das Leben eines Christen veranschaulichen. In unseren Versen haben wir es mit einem Bild zu tun, das uns zeigt, dass ein Christ sehr gefährlich lebt. Es ist das Bild vom brüllenden Löwen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Ich denke, dass die meisten unter uns schon einmal einen Löwen in natura gesehen haben, wenn auch nicht in freier Wildbahn, so doch zumindest im Zoo. Hinter Gittern ist er für uns harmlos. Wir könnten ihn sogar ärgern, ohne dass er uns etwas anhaben könnte. Aber wehe, wir würden ihm in Afrika plötzlich Auge in Auge gegenüberstehen. Dann sähe die Sache schon anders aus. Und Petrus erinnert uns in diesen Versen daran, dass wir es in unserem Christenleben mit einem äußerst gefährlichen Feind zu tun haben, nämlich mit dem Teufel, mit dem Satan. Petrus spricht hier vom Widersacher, dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er ist also der Gegenspieler Gottes. Er ist der Widersacher Gottes und auch der Widersacher aller Menschen und speziell all derer, die zu Jesus Christus gehören. Er ist es gewesen, der in der Gestalt einer Schlange die ersten beiden Menschen zum Abfall von Gott bewegte, mit all den schrecklichen Folgen der Sünde. Wir sollten hin und wieder darüber nachdenken, was das bedeutet, dass die ersten beiden Menschen gegen Gott rebellierten, dass sie sein wollten wie Gott, wie es ihnen die Schlange verheißen hatte und welche Folgen daraus resultierten bis in unsere Zeit, bis in unsere Tage hinein. Das ist schon schrecklich. Da wird uns deutlich, was Sünde eigentlich bedeutet. Und da lernen wir den Charakter des Widersachers Gottes kennen. Er ist, wie Jesus es sagt, ein Lügner. Und ein Mörder von Anfang an. Er hat es also darauf abgesehen, Menschen zu vernichten. Um in diesem Bilde noch einmal zu sprechen, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Unser Herr Jesus Christus hat es immer auf das Wohl und das Seelenheil des Menschen abgesehen. Auch auf sein leibliches Wohl. Und der Satan als der Gegenspieler Gottes ist von seinem Wesen her das genaue Gegenteil. Er liebt nicht die Wahrheit, er ist ein Lügner. Selbst wenn er Dinge sagt, die richtig sind, ist es doch letztlich vom Wesen her eine Lüge und er ist ein Mörder. Nun, ich denke, dass das Zeugnis der Heiligen Schrift ausreicht, um von der Realität, von der Wirklichkeit des Satans, des Teufels überzeugt zu sein. Wir haben es also nicht nötig, wir sind da nicht in die Pflicht genommen, den Menschen nun mit allen möglichen Mitteln beweisen zu müssen, dass es einen Teufel gibt. Natürlich können wir einen Blick hineinwerfen in die Geschichte der Menschheit und gerade auch in unsere gegenwärtige Zeit. Und da gibt es viele Beweise dafür, dass es eine unsichtbare Macht geben muss, die die Menschen zu schrecklichen und grausamen Dingen provoziert und verführt. Aber es sollte uns eigentlich genügen, dass die Bibel von der Realität, von der Wirklichkeit des Satans, des Teufels redet. Und mit diesem gefährlichen, grausamen Feind unserer Seele und auch unseres Leibes haben wir Menschen es zu tun. In einem Lied von Luther heißt es, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Petrus sagt uns hier, welche Absicht der Satan verfolgt. Er will uns verschlingen, das heißt, er will uns verderben nach Leib, Seele und Geist. Er will uns einschüchtern, um uns von der Wahrheit des Evangeliums abzubringen. Und darum schreibt Petrus hier, seid nüchtern und wacht. Das heißt, lasst euch nicht einschüchtern. Und lasst euch nicht beirren. Bleibt beim Wort Gottes. Bleibt beim Evangelium. Beim Evangelium vom Sohn. Von dem, was Gott in seinem lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, getan hat. Bleibt dabei. Lasst euch davon nicht abbringen. Das Bild vom brüllenden Löwen zeigt uns sehr anschaulich, dass er es offenbar immer wieder darauf abgesehen hat, den Christen Angst zu machen, um sie von dem Weg der Wahrheit des Evangeliums abzubringen. Das Neue Testament zeigt uns, dass die Christen von Anfang an Verfolgungsleiden ausgesetzt waren. Wenn wir beispielsweise in die Apostelgeschichte hineinschauen, in das 4. Kapitel, sehen wir, wie die Apostel vom Hohen Rat, von der Obrigkeit, der jüdischen Obrigkeit, bedroht wurden. Sie sollten daran gehindert werden, den Namen Jesus zu bezeugen, in dem allein das Heil ist. Sie wurden ausgepeitscht. Man erteilte ihnen Redeverbot. Man bedrohte sie. Wir wissen auch, dass die Gemeinde deshalb zusammenkam und miteinander betete um Freimut. Das brauchen wir Christen, auch gerade in unserer Zeit. Inneren Freimut. Das heißt also, dass wir uns nicht einschüchtern lassen von den Drohungen des Widersachers Gottes. Dass wir nicht der Angst Raum geben, sondern dass wir den Herrn Jesus bezeugen in einer pluralistischen Gesellschaft, in einer Zeit, in der man meint, man könne überall in allen Religionen dieser Welt die Wahrheit finden. Dass wir dann klar und deutlich in der Kraft des Heiligen Geistes bezeugen mit den Aposteln, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Wir brauchen Freimut. Der Schreiber des Hebräerbriefes zieht sämtliche Register, um die Judenchristen zu belehren und sie vor dem Abfall zu bewahren. Sie standen in der Gefahr, sich unter Leidensdruck vom Evangelium zu lösen und wieder in den Gesetzesbund zurückzufallen. Das Brüllen des Löwen hatte sie eingeschüchtert. Also von Anfang an, von Anbeginn, hatte es der Satan darauf abgesehen, die Gemeinde Jesu mit Leiden zu überhäufen, mit Verfolgungsleiden jeder Art zu überhäufen, um sie einzuschüchtern und sie mundtot zu machen. Sie also dahin zu bringen, dass sie das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus nicht mehr bezeugten oder selbst sogar von diesem Evangelium abfielen. Ein lieber Bruder unter uns hat sich mal für mich ein bisschen schlau gemacht. Mich interessierte, wie ist das eigentlich mit dem Gebrüll eines Löwen? Warum brüllt er eigentlich? Und da hat er nun herausgefunden, dass ein Löwe das tut, unter anderem das tut, um seinen Revieranspruch geltend zu machen. Das heißt also, ein Löwe steckt sein Revier ab, dadurch, dass er nun ein lautes Gebrüll von sich gibt, um andere einzuschüchtern, andere davon abzufallen, in sein Revier einzudringen. Und genauso demonstriert der Teufel der Gemeinde Jesu immer wieder durch mancherlei Bedrohungen, von innen und von außen, die Welt gehört mir und wehe euch Christen, wenn ihr sie mir streitig machen wollt durch das Wort vom Kreuz, wenn ihr eindringen wollt in meinen Machtbereich. Und darum mahnt Petrus die Christen, sich nicht einschüchtern zu lassen und auch ja bei der gesunden biblischen Lehre zu bleiben, um nicht vom Teufel verschlungen zu werden. Und das ist es, was er meint, wenn er sagt, seid nüchtern und seid wachsam. Genau das ist es auch, was der Apostel Paulus seinem geistlichen Sohn und Schüler Timotheus geschrieben hat. Ich lese uns einmal zwei Verse aus dem zweiten Timotheusbrief, aus dem zweiten Kapitel. Es geht um die Auseinandersetzung mit Irrlehrern, mit Menschen, die falsche Lehren aufnahmen und sie auch weiter verbreiteten. Und da ermahnt Paulus Timotheus mit den Worten: und mit Sanftmut sollst du die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Da haben wir es also wieder, dieses Wort nüchtern, das heißt, lasst euch nicht berauschen von fremden Lehren. Der Mensch neigt ja dazu, vom Sündenfall her, sich von allem Möglichen, wir denken noch einmal an die List des Satans und an seine Lüge, sich von allem Möglichen beeinflussen zu lassen und dann einen Weg des Irrtums zu gehen. Und von der letzten Zeit sagt der Apostel Paulus, dass Gott ganz bewusst kräftige Irrtümer sendet, weil die Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen, zu ihrer Errettung. Es ist also die Folge, dass alle möglichen Irrlehren, falschen Lehren, welcher Art auch immer, eindringen, bis hinein in die Reihen der Gemeinde Jesu. Und darum seid nüchtern, sagt Petrus. Und darum soll der Mitarbeiter des Apostels Paulus, Timotheus, darum bemüht sein, Menschen wieder nüchtern zu machen, damit sie frei werden aus der Verstrickung des Satans. Was sind das im Grunde genommen für Lehren, um die es geht? Es sind letztlich im Kern Lehren, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, die den Menschen groß machen. Da geht es dann oftmals auch in der Hauptsache um das fromme Tun des Menschen. Nüchtern zu sein im biblischen Sinne heißt, dass der Mensch nichts mehr in sich selbst sucht, sondern alles nur in Christus hat. Alles, was unserem himmlischen Vater wohlgefällig ist, haben wir ausschließlich in der Person unseres Stellvertreters, in der Person unseres Herrn Jesus Christus. Und jede Lehre, die das betont und Gott allein die Ehre gibt, die dürfen wir getrost von der Heiligen Schrift her annehmen. Alles, was den Menschen in seinem auch frommen Ich-Wesen berauschen will, was ihn selbst groß macht und Jesus verkleinert, ist nicht von Gott, ist nicht heilsame Lehre der Heiligen Schrift. Ein anderes Wort noch dazu aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 16. Da mahnt Paulus Timotheus mit den Worten: hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die dich hören. Hab Acht auf dich selbst, auf deinen Lebenswandel und hab Acht auf die Lehre. Bleib dabei, beharre in diesen Stücken. Wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Nicht Timotheus wird die Menschen retten, das meint Paulus damit nicht, sondern durch die gesunde biblische Lehre können Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen und damit Gemeinschaft mit Gott empfangen und ewiges Leben. Also hab Acht, sei nüchtern. Lehne jede Lehre ab, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht Christus und ihn ganz allein. Luther hat gesagt, nüchtern und wach sein, oder er nannte das wacker, nüchtern und wacker sein heißt, dass die Seele immer Lust habe zu Gottes Wort. es bedenke und betrachte und fleißig daran halte, Gott dafür danke und bitte, dass sie es immer besser begreifen und fester daran halten können. Das heißt also, nüchtern zu sein, wachsam zu sein, festzuhalten am Gottes Wort, immer wieder darauf zu achten, was sagt die Heilige Schrift, sich damit zu beschäftigen, die Gottesdienste, die Versammlungen zu besuchen und auch persönlich zu Hause in der Bibel zu lesen. Das ist damit gemeint. Angesichts der Tatsache, dass wir es mit einem ganz gefährlichen Feind, mit einem gefährlichen Widersacher zu tun haben, der auf alle Art und Weise versucht, uns von der Wahrheit des Evangeliums abzubringen. Wir stehen also im Kampf. Das Leben der Gemeinde Jesu gleicht nicht einem Spaziergang, sondern das Leben der Gemeinde Jesu besteht in einer Auseinandersetzung von Licht und Finsternis. Und der Teufel schont uns nicht. Er kennt da kein Pardon. Wir müssen nicht meinen, dass er mit dem einen oder anderen unter uns Nachsicht habe. Im Gegenteil. Er hasst jeden einzelnen von uns, jeden speziell von denen, die zu Jesus Christus gehören. Und er hat nichts anderes im Sinn, als sie abwendig zu machen vom Herrn Jesus und damit sie um das ewige Heil zu bringen. Das ist sein Ziel. Und darum diese Ermahnung, durch die uns die Heilige Schrift auf dem richtigen Weg halten möchte, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Wir sehen auch, dass Petrus, um das einmal am Rande zu vermerken, dass Petrus und Paulus sich in der Lehre vollkommen eins sind. Man hat ja auch immer wieder versucht, in der liberalen Theologie bestimmte Verfasser der Briefe gegeneinander auszuspielen, Paulus und Petrus oder besonders auch Paulus und Jakobus. Aber die ganze Heilige Schrift bildet eine wunderbare, vom Geist Gottes gewirkte Einheit. Da gibt es keine Widersprüche. Und was Petrus gelehrt hat, das lehrte auch der Apostel Paulus, wenn auch mit anderen Worten, wenn er auch Dinge ganz besonders entfaltet. Und was Paulus gelehrt hat, das lehrte auch Petrus. Dazu kurz noch ein Wort aus dem zweiten Petrusbrief. Da schreibt Petrus am Ende, und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Die beiden sind sich also vollkommen eins. Sie beide rufen uns zu durch den Heiligen Geist, lasst euch nicht einschüchtern, lasst euch nicht beirren, haltet fest an Gottes Wort und denkt immer daran. Solange ihr am Wort vom Kreuz festhaltet, hat der Teufel keine Macht über euch. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Teufel mag brüllen wie ein Löwe, als wäre er der Herr in dieser Welt. Doch er ist es nicht. Er hat kein Recht mehr an uns. Der Herr Jesus Christus hat uns am Kreuz auf Golgatha erkauft mit seinem kostbaren Blut. Dem Teufel ist die Rechtsgrundlage für all seine Anklagen, die er gegen die Gemeinde Jesu schleudert, entzogen. Durch das Erlösungswerk Christi. Durch seinen Opfertod. Dadurch, dass wir Vergebung der Sünden haben, durch die Gnade Jesu, durch sein für uns am Kreuz ein für alle Mal vergossenes Blut, Vergebung unserer Sünden haben, hat der Satan kein Recht mehr an uns. Er darf noch drohen. Er darf auch, hat auch von Gott her einen bestimmten Spielraum, uns noch das Leben schwer zu machen, ganz praktisch. Wir sehen das gerade auch im Leben Hiobs. Aber immer nur bis zu einer gewissen Grenze. Und das hat damit zu tun, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha ihm das Recht über uns entzogen hat. Durch seinen stellvertretenden Opfertod. Wir sollten immer wieder dafür danken. Gott hat uns versetzt von der Obrigkeit der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Wir gehören ihm, dem gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn. Das sollten wir proklamieren. Dafür sollten wir immer wieder danken in unseren Gebeten. Tun wir das auch, ihr Lieben. Tun wir das. Ist das für uns ganz zentral, auch was unser Gebetsleben angeht? Bewegt uns das immer wieder? Danken wir dem Herrn für Golgatha und dafür, dass wir ein für alle Male freigemacht sind von der Herrschaft des Satans. Grundsätzlich. Und auch äußerlich kann er uns nur insoweit schaden, als Gott es bestimmt. Bleiben wir also im Zentrum des Evangeliums. Dem widersteht fest im Glauben. Und der Glaube gründet sich auf das, was Gott in Christus getan hat. Bleibt fest im Zentrum des Evangeliums. Dann seid ihr sicher. John Bunyan erzählt in seinem berühmten, bekannten Buch, in seiner Pilgerreise Folgendes. Auf seiner Reise zum neuen Jerusalem kam Christ zu einem stattlichen Palast namens Prachtvoll. Da wurde ihm der Weg von zwei Löwen versperrt. Voller Angst wollte er umkehren, da hörte er die Stimme des Pförtners wachsam. Ist deine Kraft so gering? Fürchte dich nicht vor den Löwen. Sie sind an Ketten und liegen deshalb hier, um den Glauben der Pilger zu prüfen. Halte dich mitten auf dem Weg und sie werden dir kein Leid tun. Zitternd, so heißt es, ging er vorwärts, indem er sich genau nach dem Rat des Pförtners in der Mitte hielt. Die Löwen brüllten ihn an, aber sie verletzten ihn nicht. Und jauchzend vor Freude klatschte er in die Hände und eilte der Tür zu, an der der Pförtner stand. Halte dich in der Mitte, so heißt es hier. Das bedeutet, nüchtern und wachsam zu sein, fest im Glauben zu sein, im Zentrum des Evangeliums zu Hause zu sein, dort vor Anker zu gehen, immer wieder aufs Neue den Herrn zu preisen für sein wunderbares Erlösungswerk. Vertraue dem Evangelium vom Sohn. Nun, das ist ein gewisses Problem, mit dem wir immer wieder umzugehen haben, dass Menschen sich sehr viel mit irgendwelchen Themen der Heiligen Schrift beschäftigen und auch dann, um ihre Thesen zu stützen, Beweise aus der Heiligen Schrift erbringen. Ob das immer so gerechtfertigt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Und man darf das ja auch tun. Die Bibel ist voller wunderbarer, herrlicher Themen, mit denen wir uns beschäftigen dürfen. Aber Vorsicht, dass uns die Beschäftigung mit allen möglichen Wahrheiten der Heiligen Schrift nicht davon abhält, immer und immer wieder die Mitte des Evangeliums zu sehen. Die Stellvertretung unseres Herrn Jesus. Von daher dürfen wir uns auch mit allen anderen Wahrheiten der Heiligen Schrift beschäftigen, aber nur von daher. Sonst werden wir erstens einseitig im Blick auf die Betonung bestimmter Wahrheiten und zweitens mischt sich ganz gehörig das fromme Fleisch darunter. Denn nur da, wo wir am Kreuz bleiben, ist auch unser frommes Fleisch gerichtet und sehen wir die Dinge dann vom Kreuz her, von dem Licht, das Gott uns gibt vom Kreuz her, und dann können wir die Dinge auch richtig einordnen. Dann steht nicht der Mensch mit seiner Erkenntnis und mit seinem Tun und mit dem Einhalten bestimmter Vorschriften und Gebote im Zentrum, sondern das, was Gott in Christus getan hat. Und das betonen wir ja hier immer und immer wieder. Eine große Stärkung in diesem Glauben ist es, wenn du bedenkst, dass du nicht der Einzige bist, der zu leiden hat. Brauchen jetzt gar nicht an äußere Verfolgungsleiden zu denken. Der Feind ficht uns auch von innen an. Und wir haben mancherlei Nöte, zu bewältigen. Und alles will uns entmutigen und in die Resignation hineintreiben. Und da fügt Petrus nun hinzu, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Und das kann uns sehr stärken in unserem Glauben, wenn wir wissen, wir sind eben nicht die Einzigen, die zu leiden haben. Andere gehen auch den Weg der Anfechtung, der Not, der Bedrängnis. Und vielleicht sogar noch mehr als wir. Also immer dann, wenn wir meinen, unser Kreuz, unser Leid, unsere Not, unsere Anfechtung sei besonders groß und andere könnten da gar nicht mitreden, dann zieht uns das runter. So sollten wir nicht denken, sondern wir sollten immer wieder bedenken, dass dieselben Leiden, mit denen wir zu tun haben, auch über andere Glaubensgeschwister in dieser Welt ergehen. Ist es nicht so, wenn wir die Psalmen lesen, dass wir dann immer wieder besonders getröstet werden? Warum eigentlich? Weil wir merken und spüren, das waren Menschen, die durch ähnliche Nöte hindurchgegangen sind und oftmals noch durch viel, viel schlimmere Bedrängnisse geführt wurden, als das bei uns der Fall ist. Und dann tröstet uns das. Wir wissen uns verstanden. Letztlich natürlich von Gott verstanden. Aber auch von diesen Menschen verstanden. Und das ist immer wieder ein großer Trost, wenn wir bedenken, auch andere leiden. Sie haben auch ihre Nöte. Und wir gehen miteinander diesen Weg, den der Herr Jesus uns vorgezeichnet hat. Den Weg dem Lamme nach. Luther sagt, keiner unter euch, der da leidet und angefochten wird, leiblich oder geistlich, auch aufs Höchste und Greulichste, soll gedenken, dass er etwas Sonderliches, Neues und Seltsames leide, oder als hätte vor und neben ihm keiner so schwere und schreckliche Anfechtungen gefühlt und erduldet. Nein, ihr seid es nicht allein. Bedenke das. Das stärkt deinen Glauben. Du bist nicht der Einzige, der leidet. Ob im engeren Sinne um Jesu willen oder aber im allgemeineren Sinne. Du bist nicht der Einzige und dein Leiden ist nicht das Schwerste. Und das kann uns immer wieder auch dazu bewegen, an andere zu denken, von denen wir wissen, dass sie ihre Nöte haben, ihre Probleme haben und für sie Fürbitte zu tun. Das gehört auch damit hinein, dass wir doch wegkommen von dem Drehen um uns selbst, uns daran erinnern lassen, andere haben auch ihr Kreuz zu tragen, wie wir zu sagen pflegen. Und jetzt habe ich Grund, einmal dafür zu beten, dass der Herr ihnen die nötige Kraft schenkt. Deshalb beten wir immer wieder auch für die verfolgte Gemeinde in aller Welt, ganz besonders auch für Nordkorea, für die vielen Geschwister, die dort gepeinigt werden, gefoltert werden, in schrecklicher Weise bedrängt werden von dem Widersacher, dem Teufel. Also denken wir an andere, beten wir für sie. Nach dem Bericht eines Missionars über seine Arbeit in Tunesien fragte jemand aus den Zuhörern, was machen Sie, wenn Sorgen und Schwierigkeiten Sie zu erdrücken drohen? Nun, ich werde Ihnen ehrlich sagen, wie ich mit einem solchen Problem fertig werde, antwortete der Missionar. Ich suche einen ruhigen Ort auf. Dort erinnere ich mich an alle, die ich kenne. Ich denke an alle ihre Sorgen, den Druck, unter dem sie stehen, ihre Schmerzen und Kümmernisse, und bete für sie alle. Ehe ich damit fertig bin, sind alle meine Sorgen weg. Ich denke, ein guter Rat, den wir auch beherzigen dürfen. Wir dürfen unsere Sorgen auf den Herrn werfen und dann dürfen wir auch an andere denken und für sie beten und für sie einstehen und dann werden unsere Sorgen klein und gering. Andere leiden also auch. Lasst uns an sie denken, für sie beten und lasst uns in allem getrost sein, ihr Lieben. Wir wollen uns nicht einschüchtern lassen, auch gerade in unserer Zeit. Wenn man bestimmte Dinge sagt vom Wort Gottes her, dann heißt es, das ist Diskriminierung, wenn man etwas sagt gegen Homosexualität, wenn man klar und deutlich von der Heiligen Schrift her bezeugt, Homosexualität ist Sünde, dann wird das als Diskriminierung bezeichnet. Man wird eingeschüchtert, immer mehr, auch in unserer Zeit. Lassen wir uns nicht beirren, bleiben wir bei dem schlichten, einfachen Zeugnis der Heiligen Schrift, gerade auch im Blick auf das Zentrum des Evangeliums, fest im Glauben, lasst uns unseren Weg gehen und den Herrn dadurch verherrlichen. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben, und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen.